Ja, also nochmals herzlichen guten Tag. Wir haben hier, wie gesagt, die Ingrid am Mikrofon und den Tim.
Hallo Otto.
Hallo Otto.
Ja, schönen guten Tag. Wir haben uns ja schon gesehen heute. Die Sendung heute steht unter dem Titel Plündern um jeden Preis, koste es, was es wolle. Dazu wird uns der Tim zunächst mal etwas erzählen über die sogenannte GFP. Wir arbeiten immer mit Kürzeln, nicht Greenpeace, aber allgemein in unserer heutigen Zeit. GFP steht für Gemeinsame Fischereipolitik der EU. Tim, was versteckt sich denn hinter diesem Begriff? Was beinhaltet der?
Also die GFP steht, wie der Otto schon gesagt hat, für die Gemeinsame Fischereipolitik der EU. Und da wird praktisch geregelt, wer, wann, wo und wie viel fischen darf. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass die einzelnen Länder relativ wenig Einfluss haben auf diese gemeinsame Fischereipolitik. Und ja, also weil das Ganze halt vom Parlament und dem Rat der EU gesteuert wird.
Welchen Einfluss hat denn da Deutschland? Ich meine, Deutschland ist ja einer der größeren Staaten in der EU. Welchen Einfluss hat denn Deutschland auf diese, in diesen Gremien, auf die entsprechende Politik? Die soll ja jetzt dieses Jahr reformiert werden?
Genau, also angefangen hat es dieses Jahr, Anfang 2012, und soll abgeschlossen werden Ende 2012, und die Gesetze sollen dann 2013 umgesetzt werden. Deutschland hat mehr Einfluss, zum Beispiel jetzt Litauen zum Beispiel. Allerdings, ja, die Gewichtung ist halt, Spanien hat einen relativ großen Einfluss, Frankreich auch, also, aber insgesamt haben die Länder selbst wenig Einfluss. Also, ja.
Ja. Was genau, worum geht es denn genau in dieser GFP? Was beinhaltet die? Was wird da, soll da festgelegt werden, festgeschrieben werden?
Also die Gesetze werden halt, die Fangquoten werden da geregelt, dann die Fangmethoden, ja, wer wo, wann, wie fischen darf. Ja, also das wird da genau geregelt.
Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen ergänzen. Und zwar geht es ja auch um den Beifang. Bisher wird ja der Beifang einfach wieder zurück ins Meer geworfen und man erkennt eigentlich gar nicht, wie hoch die tatsächlich gefangene Quote ist. Also deswegen ist auch ein Ziel auch natürlich von Greenpeace und somit auch von Deutschland, dass zukünftig der Beifang an Bord bleibt und man somit dann genau sieht, wie viel tatsächlich gefischt worden ist. Also es wird auf die Quote angerechnet, denn es werden ja Quoten in dieser GFP festgelegt und diese Quoten müssen gesenkt werden. Also das bedeutet, die Quote des Fanges muss einfach runtergesetzt werden. Und wenn jetzt ein Fischer seinen Beifang mit an Land nimmt, hat er dann automatisch eine höhere Fangquote.
Bei dem derzeitigen Bestand der, also Anzahl an Fischtrawlern, die unterwegs sind, bei der Menge, die gefangen werden kann, ich habe da eine tolle Zahl gelesen vor kurzem, von 4 Millionen weltweit registrierten Schiffen fangen 160.000 Schiffe so viel wie die anderen 3,84 Millionen Schiffe. Lässt sich denn das bei der Menge und bei der Anzahl der Schiffe überhaupt wirtschaftlich betreiben, Fischfang?
Eigentlich überhaupt nicht. Also wenn du mich so fragst, Otto, ist eigentlich das Problem ein ganz anderes. Wir müssten uns eigentlich die Frage stellen, wollen wir überhaupt zukünftig noch Fisch haben oder nicht? Wenn wir auch in den nächsten Jahren noch Fisch essen wollen, müssen wir unseren Fischfang regulieren und auch unser Bewusstsein, also das Bewusstsein der Verbraucher muss eklatant verändert werden. Wenn man sich mal vorstellt, dass also im Jahr in der EU 84.000 Schiffe unterwegs sind auf der Jagd nach Fisch, also 84.000 mal riesige Netze und 84.000 mal Raub an dem Meeresleben. Also dann kann man sich ungefähr vorstellen, oder man kann es sich vielleicht auch nicht vorstellen, wann die Meere grundsätzlich leer gefischt sein werden. Lange kann das eigentlich nicht mehr dauern.
Tim, du hattest vorher Spanien erwähnt als gewichtiger Fakt oder Akteur in diesem ganzen, in der GFP. Wie sieht denn das aus mit, werden diese der Fischfang subventioniert? Trägt sich das selber? Ist das ein Selbstläufer oder wie verhält sich das?
Also die EU, die subventioniert praktisch diesen industriellen Fischfang. Und die Spanier, die bekommen halt wahnsinnig viel Steuergelder. Die bekommen fast die Hälfte der Steuergelder. Und da gibt es die sind, haben halt die größten Schiffe von allen, ja, also. Und da müsste man halt ansetzen, dass die Fangflotten einfach reduziert werden, ja. Das wäre halt eine Aufgabe für die Änderung der gemeinsamen Fischereipolitik dieses Jahr.
Ihr habt da jetzt schon ein paar Kritikpunkte, habe ich da rausgehört, also Kritikpunkte, die Greenpeace erörtert, im Hinblick auf das neue GFP, das, wie du sagtest, bis Ende dieses Jahres ausverhandelt werden soll. Was konkret fordert eigentlich Greenpeace im Hinblick auf diese neue GFP?
Ja, also auf jeden Fall Schutzgebiete, wo sich die Bestände erholen können, weil zurzeit in Europa knapp 90% sind überfischt und in diesen Schutzgebieten können sich halt dann die Bestände wiederholen. Dann auf jeden Fall den Abbau der Flotten, weil die sind einfach viel zu groß. Und ja, also die Änderung beim Beifang, dass halt der Beifang mit angerechnet wird.
Was sollten da zugrunde gelegt werden? Sind diese Fangquoten zum Beispiel, die festgelegt werden, der Politik überlassen? Oder wie stellt sich Greenpeace vor, wie die festgelegt werden könnten? Von wem werden diese Fangquoten errechnet oder nach welchen?
Also die können nicht, also die sind festgelegt von der EU, aber natürlich haben wir, also die Minister der einzelnen Länder, auch ihren Einfluss und den wollen wir ja geltend machen. Deswegen ist Greenpeace ja auch auf der Straße und sammelt immer Unterschriften. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn jetzt unsere Ministerin Aigner, wenn die natürlich dann in Brüssel sagen kann, so, also ich habe so und so viele Unterschriften, ich habe dadurch auch eine stärkere Stimme. Sie fühlt sich dadurch natürlich selber auch mehr unter Druck gesetzt, wenn die Hälfte der Bevölkerung ihr die Stimme gibt.
Werden denn diese Fangquoten von zum Beispiel Wissenschaftlern oder nach welchen Kriterien soll das diese Obergrenze festgelegt werden?
Die werden von Wissenschaftlern festgelegt und die Wissenschaftler sagen ja schon seit langem, dass eigentlich die Meere schon überfischt sind. Es geht eigentlich nur noch darum, wie lange wir da noch so mitmachen.
Jetzt werden wir uns mit einem etwas weniger erfreulichen Thema beschäftigen oder etwas, das auch sehr brisant ist. Nach einem Grünbuch der EU aus dem Jahr 2008 sind 88% der kommerziell genutzten Fischbestände in EU-Gewässern überfischt. Die Fischfangflotte der EU weicht ja jetzt inzwischen aus und geht auch in fremden Gefilden.
Ja, genau.
Wohin begeben die sich denn genau?
Ja, also bereits seit 1988 waren eigentlich die Wissenschaftler vor den katastrophalen Zuständen in den Meeren und vor allem vor der afrikanischen Westküste, also Mauretanien und Senegal, geht die Quote des Fischfangs rapide zurück und zwar deswegen, weil die großen Fischtrawler eben vor dieser Küste fischen und somit eben den Afrikanern noch ihren letzten Fisch wegfangen. Das machen sie auch deswegen, weil, wie gesagt, die Nordsee fast leer gefischt ist und die Kabeljaubestände ja auch, man meint sogar schon fast eben, dass die im Kollaps sind. Und deswegen muss natürlich die europäische Fangflotte ausweichen und vor der westafrikanischen Küste eben schon die Meere ausplündern. Und die afrikanische Bevölkerung sieht dem eigentlich relativ tatenlos zu. Sie kann auch nicht viel tun. Und sie sehen dann die Spanier, Franzosen, Italiener und Griechen, die Meere plündern und haben dann selber manchmal nicht genügend Fisch in ihren Booten. Zusätzlich zu diesem Thema der Europäer, die eben in fremden Gewässern wildern, gibt es auch noch die illegale Fischerei, also richtig kriminelle Fischerei. Und zwar gibt es da einmal den unregulierten Fischfang. Und zwar fahren diese Schiffe mit Flaggen von Ländern, die nicht Teil des Fischereiabkommens sind. Und somit werden diese, wie schon gesagt, unregulierten Fänge auch gar nicht mitgezählt. Also ich hatte ja vorhin schon über den Beifang berichtet und da auch gesagt, dass man eben sehen muss, wie hoch die Quote ist, die überhaupt aus dem Meer gefischt wird. Und diese unregulierten Fische, natürlich kriegt das keiner mit. Und das kann damit auch nicht dokumentiert werden. Greenpeace hat da ein eine Online-Datenbank auch eingerichtet. Im Moment ist gerade Iris Menn, unsere Meeresbiologin, vor der westafrikanischen Küste. Und da notieren die sich die Schiffe, ich sag mal dieser Seelenverkäufer, denn das sind wirklich Schiffe, auf denen möchte ich nicht eine Stunde unterwegs sein. Die brechen aus allen Nähten, weil die sind alt und marode. Und wie gesagt, also wenn ihr was zu schreiben zur Hand habt oder vielleicht sagt der Otto das später nochmal, diese Online-Datenbank www.blacklist.greenpeace.org. Da könnt ihr die Namen der Schiffe sehen und teilweise auch Organisationen, die eben da unerlaubt fischen.
Wiederhol doch die Adresse gleich nochmal ein bisschen langsam.
Ja, www.blacklist.greenpeace.org.
Also du hattest es vorher schon mal angedeutet, ja, mit diesem illegalen Fischfang, aber ich kann mir vorstellen, dass es also nicht nur illegal ist, da gibt es doch sicher auch, gibt es sowas ähnliches wie Fischereiabkommen mit den Ländern, oder ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass da so Riesenflotten unterwegs sind, die alle illegal diese Meere da...
Ja, deswegen sage ich ja, also die EU-Fischereiflotte, die ist natürlich nicht illegal da, die hat ja auch Flaggen, die in diesem, also dem Fischereiabkommen angehören, aber es gibt eben auch diese, ich nenne die einfach mal Seelenverkäufer, also diese Schiffe, die sind auch nicht ganz so groß wie jetzt diese Trawler, die 200.000 Tonnen am Tag rausziehen mit einem Fang. Aber es sind eben doch relativ große Schiffe, die eben illegal dazwischen funken. Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal gleich die unterschiedlichen Fangmethoden anfügen, weil das nämlich auch ein zusätzliches Problem noch ist. Also es gibt unterschiedliche Fangarten. Ich nenne nur mal so ein paar ganz grobe, damit ihr euch mal so ein bisschen so ein Bild davon machen könnt, was überhaupt hier in unseren Meeren tagtäglich passiert. Also es gibt das sogenannte pelagische Schleppnetz. Und die Öffnung dieses Schleppnetzes ist circa 20.000 Quadratmeter groß. Also 20 Kilometer ist die Öffnung. Das muss man sich mal reinziehen. Und 1.500 Meter lang. Und mit diesem Netz kann man mit einem einzigen Fischzug 500 Tonnen Fisch fangen. Also es sind meistens so Schwarmfische wie Hering, Makrele und Sardine. Die lassen sich nämlich sehr gut auch über Echolot und Radar orten. Und dann braucht das Schiff einfach nur dahin fahren, schmeißt sein Riesennetz ins Wasser und hat dann eben einen ganzen Schwarm gefangen.
Ja, es gibt zum Beispiel das Grundschleppnetz, das ist so ähnlich wie dieses pelagische Schleppnetz. Mhm. Mit dem Unterschied, dass praktisch dieses Netz über den Meeresboden gezogen wird und praktisch die Meeresfauna zusätzlich auch noch zerstört wird. Und ja, das ist natürlich noch...
Das muss man sich vorstellen, wie so eine Ecke, die man in der Landwirtschaft über die Felder zieht, oder?
Genau.
Er gräbt alles um.
Ja, das ist natürlich dann noch schlimmer, wie das erste,
gibt es denn sanfte Fangmethoden, sanft in Anführungszeichen?
Das gibt es auch, ja.
Also es gibt was eben die allersanfteste Methode ist Rute und Leine. Da stehen die Fischer auf dem großen Schiff und jeder hat seine eigene Angel. Und kann natürlich sehr gezielt die Fische fangen, die er jetzt fangen möchte. Da gibt es ja unterschiedliche Gewichte an den Leinen, also an den Angeln. Und dadurch, jeder Fischer hat natürlich unheimlich Ahnung und weiß, in welcher Höhe ein Fisch schwimmt. Und dann kann er entsprechend Gewicht an die Angel, an der Angel befestigen. Und dann kann er ganz gezielt genau den Fisch fangen, der jetzt in dieser Meereshöhe schwimmt. Also das ist natürlich eine sehr nachhaltige Fischerei und das wäre natürlich das Optimale. Nur man kann sich natürlich vorstellen, dass sowas ganz selten gemacht wird.
Welche Auswirkungen hat denn das Vorgehen der EU-Fischereiflotte für die traditionellen Fischer vor Ort? Ich denke, die werden da nicht mit diesen großen Trawlern mithalten können. Und welche Auswirkungen hat es denn auf die Fischbestände? Du hattest das vorher schon mal kurz andeutet.
Du meinst jetzt also die einzelnen Fischer? Die haben vielleicht gerade noch 2, 3 Heringe in ihrem Schiff, mehr fangen die ja nicht.
Die werden dann wirklich arm, ja, und verlieren ihre Jobs. Mhm. Und
das ist teilweise deren einzige Eiweißquelle und ansonsten haben die da nichts weiter.
Und auf die Fischbestände, wie wirkt sich das da aus? Ich meine, wenn die EU schon die heimischen Gewässer flüchtet, dann aus bestimmten Gründen werden sie dort ja wahrscheinlich sehr schonend mit dieser ganzen Sache umgehen, oder?
Also die Bestände gehen auch dort zurück, das ist Fakt. Und teilweise ist es sogar so, dass jetzt anstatt den Fischen Meeressäuger rausgezogen werden und Ja.
Ja, es gibt diese Langleinmethode. Also das ist auch eine ganz fiese Methode. Es hört sich zwar ganz gut an, weil man denkt, ach, lange Leine, also da kann ja ein einzelner Fisch nur einmal zubeißen. Aber die werden nicht gesammelt, so wie bei Grundschleppnetzfischerei gefangen. Aber also erstmal sind diese Langleinen 100 Kilometer lang und haben natürlich, da hängen dann tausende von Ködern dran. So, und diese Köder, die glitzern alle in der Sonne. Das heißt, dass eben, ob jetzt Meeressäuger oder auch Vögel, alle gehen auf solche glitzernden Dinge im Meer. Und dadurch ist das natürlich auch nicht sehr bestandsschonend, diese Fischereimethode.
Ja, jetzt auch hier wieder die Frage, welche Forderungen erhebt denn Greenpeace im Hinblick auf die Situation vor Westafrika? Ja, wie sollen die Gewässer meiden oder wie sollen sie sich da verhalten?
Ja, normalerweise wäre es natürlich das Beste, man würde gar nicht dahin fahren. Aber es gibt natürlich Genehmigungen und deswegen, natürlich sind die europäischen Fangflotten, die weichen halt nach Westafrika aus. Aber es ist ja genehmigt, es gibt ja das Fischereiabkommen.
Ja, sollen die eben auch bestimmte Fangmethoden nur anwenden oder auch hier bestimmte Obergrenzen
einhalten? Ja, das ist jetzt wieder die Sache der EU. Also wenn die EU jetzt sagt, gut, die Fangquoten werden jetzt reduziert, dann kann natürlich dieser Riesentrawler auch nur eine bestimmte Menge an Fisch fangen. Und wenn die EU das wirklich durchsetzt, dass der Beifang mit an Bord bleibt, also nicht wieder ins Meer gekippt wird, da hätten wir schon einen riesigen Schritt nach vorne getan.
Wir haben jetzt bisher die gemeinsame Fischereipolitik der EU besprochen, die Situation vor Westafrika und wir wollen jetzt uns einem anderen Thema zuwenden, dem Thema Meeresschutzgebiete, für das Greenpeace sich ja auch ganz massiv einsetzt. Hat damit zu tun, dass die meisten Fischbestände eigentlich grundsätzlich als überfischt gelten bzw. bereits erschöpft sind. Es kommt immer wieder zu Unfällen, zum Beispiel mit dem Öl. Ich möchte nur an die Deepwater Horizon in Golf von Mexiko erinnern, das ist jetzt auch schon 2 Jahre wieder her. Oder jetzt aktuell die Gasförderung in der Nordsee, da gibt es jetzt einen Unfall von der französischen Firma Total, wird es betrieben. Wie lassen sich denn Weltmeere sinnvoll und nachhaltig schützen, Ingrid?
Ja, also von Westafrika mal zurück nach Hause. Und zwar zum Sylter Außenriff. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt im Radio. Und zwar ist seit 2008 setzt sich Greenpeace ganz massiv für diesen Schutz des Sylter Außenriffs ein. Und zwar war bereits in diesem Schutzgebiet in Nord- und Ostsee, das nannte sich damals Natura 2000, bereits 1994 die Forderung von Greenpeace an die EU-Kommission, nämlich gerade dieses Gebiet, das Sylter Außenriff, das liegt westlich von Sylt zu schützen. Dieses Außenriff ist 5,5 Quadratkilometer groß. Und das Besondere daran ist eben, dass das sowieso ein Stein- und Kiesbett hat, die Nordsee an der Stelle. Und da sich natürlich auch viele Mikroorganismen ansiedeln. Und deswegen wollten wir speziell diesen Teil schützen. Leider sind aber die großen Schleppnetze wieder über den Meeresboden gehakt und haben da eben auch alles zerstört. Und daraufhin haben wir uns kurzfristig entschlossen, einfach da also diese Natursteine im Meer zu versenken. Das hat natürlich auch Ärger gegeben mit der Wasserschutzpolizei. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir doch schon mehrere Natursteine im Meer versenkt, sodass die dann natürlich auch nicht wieder hochgeholt wurden. Und jedes Jahr gehen eben Taucher runter und schauen sich das an. Und wir freuen uns immer, wenn wir dann sehen, auch Fotos werden gemacht von den Tauchern, dass diese Natursteine bereits besiedelt sind mit Mikroorganismen und auch mit kleinen Krebsen und dass sie also von der Umwelt angenommen werden. Und natürlich können die Fischer dort mit ihren Netzen nicht mehr fischen und so haben wir quasi über diesen Weg dann den Schutz eines Meeresgebietes selber initiiert.
Was versteht Greenpeace denn unter einem Meeresschutzgebiet?
Also in einem Meeresschutzgebiet darf natürlich nicht gefischt werden, es darf kein Öl- und Kiesabbau stattfinden, Ölbohrinseln dürfen errichtet werden und giftige Einleitungen dieser Ölbohrinseln dürfen nicht erfolgen und Also es darf überhaupt keine Aktivität in diesen Meeresschutzgebieten erfolgen. Das ist eigentlich das, was ein Meeresschutzgebiet aussagt, denn eben diese Laichgründe, die dort entstehen, dienen ja dazu, dass der Fisch sich wieder entwickeln kann. Und das Gute ist, also es wird auch profitiert dort, wo die Meeresschutzgebiete schon zu Ende sind, weil eben durch den Schutz in diesem Gebiet natürlich sich die Fische hervorragend entwickeln können und dann natürlich auch das Meeresschutzgebiet verlassen. Also es hat immer mehrere schonende Effekte. Und wenn nur zum Beispiel, wenn die Fische jetzt mal 2 Jahre gar nicht berührt worden wären, dann könnten natürlich auch Küstenfischer wieder mit vollen Netzen nach Hause fahren.
Also das heißt, hieße, die Fischbestände erholen sich wieder?
Wenn sie natürlich noch nicht so weit dezimiert sind, dass die Möglichkeit des Erholens gar nicht mehr gegeben ist.
Es gibt da ja schon ein paar positive Beispiele in der Adria. Die Italiener haben das schon vorgemacht. Im Nordatlantik gibt es ja wohl auch schon so Schutzgebiete. Wie lässt sich denn das, soll man das in Abkommen gießen oder wie soll man das handhaben mit den Schutzgebieten? Wie sollen die ausgewiesen werden? Wie soll das kontrolliert werden?
Ja, wie gesagt, also es gibt ja bereits dieses Natura 2000 und da haben wir auch bereits an die EU-Kommission nach Brüssel dieses Schutzgebiet der Nord- und Ostsee gemeldet. Nur die Frage ist eben, wer hält das ein? Das muss permanent überprüft werden. Und leider ist es nicht so, dass jetzt die Polizei permanent auf dem Meer ist und jeden einzelnen Kutter anhält und sagt hier, das geht nicht. Also das Problem, du siehst ja selber, wie es ist. Selbst vor unserer Haustür, eben vor Sylt, wird gefischt, obwohl dieses Natura-Schutzgebiet ausgewiesen wurde. Also die Krabbenfischerei und sind eben da trotzdem unterwegs.
Tim, jetzt an dich kurz die Frage, welche konkreten Forderungen stellt denn Greenpeace im Hinblick nochmal auf die Meeresschutzgebiete? Was soll denn da ganz genau gemacht werden?
Also weltweit soll ein Meeresschutzgebiet mindestens 40% eingerichtet werden. Und da müssen die Fische und die Meeresbewohner dauerhaft geschützt werden. Dann wiederum ein so fertiges Verbot, in Klammern Moratorium, der Grund Schleppnetzfischerei auf der Hohen See und zu guter Letzt die Umsetzung der europäischen Meeresstrategie Rahmenrichtlinie auf nationaler Ebene. Das heißt übersetzt unter anderem, dass eine strikte Einrichtung von Schutzgebieten erfolgen muss, damit bis 2020 der geforderte gute Umweltzustand der europäischen Meere erreicht werden kann.
Ja, wir kommen jetzt zu unserem letzten Themenblock. Es wird um Informationen für euch am Radio gehen, was man machen kann, was Frau machen kann, wie man sich verhält beim Fischeinkauf, wie oft man noch Fisch essen sollte. Es gibt von Greenpeace regelmäßig eine Broschüre, in der man sich informieren kann, Tim?
Also jedes Jahr gibt es einen neuen Fischratgeber. Der ist auch heute wieder erschienen, ganz neu, also passend zum Thema. Und sieht ein bisschen anders aus. Er ist so groß wie eine Scheckkarte und es gibt auch Erläuterungen dazu im Einkaufsratgeber. Und ja, also Hintergrund ist praktisch der, dass wir jedes Jahr eine Fischrecherche gemacht haben. Letztes Jahr auch im Sommer und da haben wir halt die Tiefkühlkost und die Fischdosen uns angeschaut und dann halt die einzelnen Kriterien rausgeschrieben. Zum Beispiel, wo kommt der Fisch her, wo wurde er gefangen, mit welcher Fangmethode, dann die Veterinärnummer, Lotnummer, so alles solche Sachen. Und das haben wir dann nach Hamburg in die Zentrale weitergegeben. Und da wurde das dann alles ausgewertet. Und aufgrund von dem entsteht dann das sogenannte Supermarkt-Ranking. Da kann man praktisch sehen, welcher Supermarkt besonders nachhaltig ist, wenn es um Fisch geht.
Ja. Der Fischratgeber beinhaltet auch was? In dem Fischratgeber geht es, glaube ich, um was anderes?
Genau, das hat jetzt nichts mit der Fischereirecherche zu tun. Im Fischratgeber kann man praktisch schauen, welcher Fisch ist noch bedenkenlos zu essen, von welchem Fisch soll man eher die Finger lassen. Zum Beispiel Thunfisch ist, von dem sollte man eigentlich eher die Finger lassen, es sei denn, er ist mit Rute und Leine gefangen. Zum Beispiel der Rotbarsch, von dem sollte man auch die Finger lassen, weil er halt relativ alt wird und langsam wächst und auch mit Rundleppschnitt Fischerei.
Also gebärfähiges Alter genau, erreicht.
Ne? Erst mit 15 Jahren wird er praktisch gebärfähig und vorher werden die Fische aber schon gefangen. Das heißt, die Bestände gehen zurück und ja.
Genau,
was man empfehlen kann, ist immer noch
es gibt ja verschiedene Kulturen, was auch immer. Ja. Was kann man eigentlich als Fischliebhaberin oder Liebhaber noch beruhigt essen? Darf man denn überhaupt noch einen Fisch essen?
Also ich würde sagen, Forelle kann man auf alle Fälle noch essen. Darf also Süßwasserfische, ja. Das ist kein Problem. Die kann man, wie gesagt, essen. Aber alles andere, Meeresfische, also welche Fische überhaupt nicht auf den Teller gehören, sind Makrele, Hering und Seelachs und Heilbutt und Dornhai.
Ja. Es gibt doch auch wie zum Beispiel so ein Bio-Siegel, gibt es bei der Fischerei, glaube ich, auch ein Siegel, das MSC-Siegel. Wie verhält sich es mit dem? Kann man dem trauen?
Also das MSC, das steht für Marine Stewardship Council. Und das Problem ist halt, man kann, ja, also es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, nur man kann nicht direkt zurückverfolgen, wie wurde der Fisch gefangen. Also es ist ein bisschen leichtgläubig, sich nur auf dieses Siegel zu vertrauen, ja. Also deswegen würde ich lieber nach dem Fischratgeber von Greenpeace gehen, anstatt von dem Siegel.
Sind da auch sonst noch Erläuterungen, Erklärungen in dem Fischratgeber drin oder ist das nur ein Bilderbuch, sagen wir mal ein Bilderbuch mit Fischen oder
also die gesamte ist das auch eine Broschüre, von dem Meer wird halt dargestellt, ja, also es werden die einzelnen Meeresgebiete aufgeführt, man kann praktisch schauen, wo der Fisch gefangen und dann
ja, auch zu den Aquakulturen zum Beispiel sind noch Dinge erläutert. Also zum Beispiel, nur einmal rausgegriffen, gibt es Aquakulturen in Vietnam. Und da hat Greenpeace ganz eindeutig gesagt, dass man die eben meiden sollte, weil das Aquakulturen sind, die eben sehr stark auch gedüngt werden, beziehungsweise mit Chemikalien behandelt werden. Es sind große Fischereivorkommen und natürlich umso mehr Fisch in einem Becken sind, umso mehr Fäkalien schwimmen da auch rum. Und deswegen muss das natürlich mit Chemikalien immer reingehalten werden. Also Aquakultur kann ich auch nicht unbedingt, jetzt bin ich ja nicht unbedingt Befürworter. Man muss ganz genau schauen, was auf der Packung steht. Und diese Fischrecherche haben wir ja gemacht. Und als Basis ist eben dieser Fischratgeber rausgekommen. Und in dem werdet ihr alle Mitteilungen finden und eben auch, wo Aquakultur okay ist und welche man meiden sollte.
Okay, dann also Augen auf, Ohren auf und gucken, was man mit einigermaßen ruhigem Gewissen an Fisch verzehren kann. Ingrid, du wolltest vorher noch einen Nachtrag machen zum Thema Meeresschutzgebiete, was man
kurz... Ja, ich wollte noch zu dem Plastikstrudel kurz was sagen, zu diesem Müllstrudel im Pazifik. Und zwar, wenn man sich vorstellt, also dieser Müllstrudel, der ist doppelt so groß wie Mitteleuropa. Und zurzeit gibt es ungefähr 100 Millionen Tonnen Plastikmüll in diesen Ozeanen, die also sich schon seit 16 Jahren immer im Kreise drehen. Und wie ihr ja wisst, verwest Plastik nicht, sondern es reibt nur immer ineinander und wird dann zu mikroskopisch kleinen Teilchen. Und diese kleinen Teilchen, die lagern sich auch in dem Fleisch der Fische an und ist krebserzeugend. Also wenn man das weiß, denke ich, dann wird man eher dazu neigen, ganz, ganz wenig Fisch zu essen.
Ja, vor allem auch möglichst viel Abfall zu vermeiden.
Ja, okay. Klar, vielleicht nur noch einen kurzen Nachsatz. Und zwar hat man nachgewiesen, dass durchschnittlich 20 Minuten eine Plastiktüte in der Nutzung ist für den Verbraucher, um irgendwelche Sachen, die er im Supermarkt gekauft hat, nach Hause zu transportieren. Danach wird er zu einem Müllsack oder so oder verschwindet dann irgendwo und kann nicht verwesen und bleibt eben in der Natur.